von Eskalation der Gewalt, einer Spirale der Gewalt, ist häufig in medialen Inszenierungen die Rede. Aber auch dann, wenn es um Gewalt und Krieg geht. Die Historikerin Elisabeth Gruber.
Wenn man sich mit dem Thema Gewalt auseinandersetzen möchte, muss immer ganz klar definiert werden und abgesteckt werden, aus welcher Perspektive man das Thema angeht, in welchem historischen Kontext man sich bewegt. Gewalt im Kontext des Ersten Weltkriegs muss anders beschrieben werden als Gewalt im Kontext der Kriminalgeschichte etwa. Denn gerade in Kriegszeiten nimmt Gewalt andere Formen an. In Kriegszeiten gelten andere Rahmenbedingungen, gelten andere Wertigkeiten, können Grenzen überschritten werden und sind dennoch im Bereich des Legitimen. Und wer diese Grenzen festschreibt und wer sie neu definiert, ist sozusagen auch die Institution, die versucht, hier die Gewalt an sich zu reißen in letzter Konsequenz. Ich glaube, es ist einfach wichtig zu überlegen, unter welchen Umständen wer welches Recht in Anspruch nimmt, welche Formen von Gewalt auszuüben. Und das ändert sich in Friedenszeiten, es ändert sich in Kriegszeiten. Es gibt unterschiedliche Zugänge, hier auch Autorität und Staatsgewalt im Grunde genommen auszuüben.
Frühsommer 1914. Es gibt kaum mehr Zweifel an einem bevorstehenden Krieg. Dem Attentat von Sarajevo am 28. Juni folgte einen Monat später, am 28. Juli 1914, die Kriegserklärung Österreich-Ungarns an Serbien. Es herrscht Kriegseuphorie, besonders in bürgerlichen Kreisen und unter Intellektuellen. Wolfgang Madertaner, Historiker und Generaldirektor des Österreichischen Staatsarchivs, geht der Frage nach, wie zentrale urbane Wiener Intellektuelle auf den Krieg reagiert haben, wie sie mit den eigenen Kriegserfahrungen umgegangen sind und wie sie diese in ihrem Werk verarbeitet haben. Als ein Beispiel nennt Wolfgang Madertaner den Psychoanalytiker Sigmund Freud.
Sigmund Freud, der ja 4 Söhne im Feld hatte, der bekannter und massiver Kritiker der habsburgischen Doppelmonarchie und des habsburgischen Vielvölkerstaates war, der überaus skeptisch der Monarchie insgesamt gegenüber gestanden ist, Sigmund Freud, nach eigenen Aussagen entwickelt zu Beginn des Krieges für ein von den ärgsten Pestgerüchen befreites Vaterland durchaus Libido. Also, er sagt, der Krieg wird das hinwegfegen, was an diesem Land morsch abgelebt, schlecht überlebt ist.
Doch schon bald sollte Freud einer der vehementesten Kritiker am Krieg werden. Rund 6 Monate nach Kriegsbeginn schrieb er den Essay Zeitgemäßes über Krieg und Tod.
Freud ist natürlich einer der allerersten, die aufgrund der Massentötungen des anonymisierten Maschinenkriegs und aufgrund der alles vorstellbare überschreitenden Grausamkeiten im Felde eine massive Revision seiner Positionen vollzieht. Und ich würde meinen Freud zusammen mit Albert Einstein, zusammen mit Karl Kraus, zusammen mit Romain Rolland in Paris, das sind die großen Geister schlechthin der Menschheit, die frühzeitig erkennen, was eigentlich alles, was an substanziellen und qualitativ neuen, an unüberbordender Destruktionsgewalt in diesem Weltkrieg ausgelöst wird.
2 Hauptthesen hat Sigmund Freud aufgrund der Kriegserfahrungen entwickelt. Eine war die These der Regression.
Verkürzt gesagt heißt das, Freud geht davon aus, dass jedes vermutete Kulturniveau, das der Mensch erreicht, das das menschliche Individuum erreicht, in dem Moment wieder zurückgenommen werden kann und wieder auf eine ursächlich primitive Stufe zurückfällt, in dem Moment, wo die Gesellschaft, wo der Staat die Kulturleistung der Triebsublimierung aufhebt, das heißt, wo Gewalttaten ohne Sanktion bleiben. Ja? Das ist ein ganz zentraler Punkt. Freud formuliert das im Übrigen wie immer präzise auf den Punkt. Er sagt, das primitive Seelische ist im vollen Sinne unvergänglich. Der zweite Punkt ist, er entwickelt eine These des impulsiven und unbewussten Heldentums, indem er sagt, das Unbewusste kennt keine Verneinung, und daher auch nicht den Tod. Daher selbst die größten Geister sind fähig, in solchen Zusammenhängen in den Krieg zu ziehen, mit Begeisterung in den Krieg zu ziehen, ein männliches, technoromantisches Abenteuer durchleben zu wollen.
Dieses freudsche Phänomen des Impulsiven, des Unbewussten, des instinktiven Heldentums werde beim Philosophen Ludwig Wittgenstein massiv relevant, sagt Wolfgang Madertaner.
Ludwig Wittgenstein kommt aus England, er kommt aus Norwegen, wo er seine positivistischen Logikstudien betrieben hat. Er sucht im Krieg den Ausweg aus einer persönlich ausweglos scheinenden Situation und sei es der Tod. Ludwig Wittgenstein sucht den Tod und erwartet den Tod. Er setzt sein Leben aufs Spiel, um sich selbst dieses Leben wieder zurückzuerobern. Er wird zunächst einmal in der Etappe als Mechaniker, als Ingenieur eingesetzt, ist völlig empört darüber, schreibt immer dringlicher werdende Briefe. Er möchte ab sofort an die Front versetzt werden, er möchte sofort zur Aufklärung bei der Artillerie kommen, also eigentlich eine Position, die eine Lebenserwartung von 2 bis 3 Monaten offen lässt oder so etwas. Ludwig Wittgenstein wird in der ersten Brusilov-Offensive eingesetzt, 1916, als Aufklärer, als Artillerieaufklärer an vorderster Front und durchlebt die Hölle, bleibt aber wie durch ein Wunder unverletzt.
Die Fronterfahrungen in Galizien, in der Bukowina und in Italien hat Wittgenstein in seinen Notizen festgehalten, immer kombiniert mit mathematischen und sprachphilosophischen Überlegungen.
Für Wittgenstein, und das ist ja so typisch für Wittgenstein, ist es immer sozusagen das Problem der persönlichen Auseinandersetzung mit philosophischen Problemen, die er zu lösen imstande ist oder nicht imstande ist, ja. Und wenn er sie nicht imstande ist zu lösen, dann führt das sehr stark an die Grenzen des Selbstmords. Ja? Und er verbindet diese philosophischen Probleme stets mit ganz, ganz bestimmten militärischen Konstellationen. Und das ist das Faszinierende. Wittgenstein schreibt seine Ideen, seine Forschungen nieder in der Etappe in Ostgalizien. Und wie er an die Front kommt, kommt es zu einer massiven Wende in seinem Denken. Die berühmte mythologische Wende in den Schlusspassagen des Traktatus, das sind die eingearbeiteten und verdichteten Fronterfahrungen Wittgensteins, ja? Das unsägliche Erleben, das Unsagbare bedeuten. Und hier nimmt er dann eben diese berühmte Trennung vor zwischen Sagbaren und Nicht-Sagbaren, wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen.
Aus ursprünglichen Kriegsbefürwortern sind früher oder später Kriegsgegner geworden. Vielfach wird die Stimmung im Sommer 1914 mit Kriegsbegeisterung beschrieben. Dieser Begriff sei jedoch nicht passend, sagt Alfred Pfoser. Er ist der Leiter der Druckschriftensammlung der Wien-Bibliothek, Historiker und Germanist.
Begeisterung ist ja an sich etwas positiv Konnotiertes. Man begeistert sich für etwas. Also der Ausdruck Kriegsbegeisterung ist also für mich schon irgendwie ein sehr fragwürdiger Begriff. Und die zweite Geschichte ist, also wenn ein Volk kriegsbegeistert ist, dann ruft es mehr oder weniger nach einem Krieg. Also das Volk möchte den Krieg führen, ist also auch verantwortlich dafür, dass dieser Krieg geführt wird. Und man kann eigentlich vom Ersten Weltkrieg nicht sagen, also dass das Volk bei der Entscheidung, ob der Erste Weltkrieg geführt wird, ob dieser Krieg geführt wurde oder nicht, irgendeine Rolle gespielt hat. Es hat funktioniert, das war der Fall.
Die über Jahrzehnte tradierten Bilder von Wien im Sommer 1914, einerseits aus Tageszeitungen, andererseits aus Filmen und fotografischen Dokumenten, würden ein sehr einseitiges Bild über jubelnde kriegsbegeisterte Massen ergeben. Sozusagen, alle hätten den Krieg begrüßt. Das müsse aber differenziert gesehen werden. In den Wiener Arbeiterbezirken, etwa in Favoriten oder in Otterkring, war man weit entfernt vom Jubel.
Die Kriegsbegeisterung war etwas, was auf die Innenstadt und vielleicht also auch auf die Vorstädte beschränkt wurde. Aber es gibt also keine Versammlungen, es gibt keine großen Massenaufläufe, es finden also auch keine Kundgebungen also in den Vorstädten statt. Das heißt, diese Kriegsbegeisterung, sofern es also eine war, es hat eine gegeben, also das möchte ich ja nicht leugnen, aber das, was in der Innenstadt gelaufen ist, wurde immer pars pro toto genommen und das hat sich bis in die Gegenwart fortgesetzt.
Diejenigen, die den Krieg sehr freudig oder gar euphorisch herbeigesehnt haben, hat es gegeben, vor allem an zentralen Orten der Stadt. Das sei keine Frage, so Alfred Pfoser. Er spricht sich dafür aus, statt Begeisterung das Wort Hysterie zu verwenden.
Ich habe da als Zeugen den Karl Kraus und der Karl Kraus wird unterstützt, also durch viele kleine Artikel in der Presse, in der zeitgenössischen Presse von 1914, dass nicht Kriegsbegeisterung in Wien geherrscht hat, sondern Hysterie mit Neigung zur Gewalt. Ja? Also hysterische Hetzmeuten, also um im Canetti-Terminus also zu bleiben, zogen also durch die Stadt immer bereit, gegen andere Stimmen sofort Mittel der Gewalt anzuwenden. Und es gab einige Fälle in der Stadt, wo tatsächlich Gewalt angewandt wurde, Ende Juli, Anfang August also 1914, indem man einen Friseurladen überfallen hat, man hat eine Redaktion überfallen, man hat einen, der angeblich Hochserbien gerufen hat, hat man sofort niedergeprügelt und hat ihn schwer mit Messer verletzt. In Linz hat es also den Fall gegeben, also dass ein Mann gestorben ist. Also angeblich hatte dort also ein Tscheche Hochserbien gerufen und die Menge hat ihn verfolgt und anschließend so schwer verletzt, dass er starb.
Zu diesen Hetzmeuten kam eine erdrückende Atmosphäre der Denunziation. Leute, die sich nicht optimistisch oder siegesgewiss geäußert haben, sind angeklagt und vor Gericht gestellt worden. Und Menschen aus den Kronländern sind unter Generalverdacht gestanden, gegen den Krieg und damit auch gegen die Monarchie zu sein.
Es gibt auch einen Fall in Prag. Ein Abgeordneter hat also gesehen, wie die Soldaten, die gerade mobilisierten Soldaten, auf der Straße vorbeizogen und hat ausgerufen, diese Armen, ja, diese Armen. Und der ist vor Gericht gestellt worden, also man hat ihn geprügelt, man hat ihn geschnappt, hat ihn vor Gericht gezerrt und er musste sich also diesen Worten, die von ihm gekommen sind, musste sich rechtfertigen, wer gesagt hat, diese Armen. Ja, und das war ein allgemeines Klima der tendenziellen Gewalt gegen Andersdenkende und von Anfang an waren hier in Wien, also wo es so viele Tschechen gab, nämlich zwischen 100 und 300.000, da gibt es ja unterschiedliche Einschätzungen, waren die Tschechen betroffen, in Linz waren auch die Tschechen betroffen, in Graz waren das in Hauptsache die Slowenen. Also dort hat sich sofort der Verdacht gegen die Slowenen also gerichtet.